Herzlich willkommen zum neuen Interview-Podcast von Location Insider. Diesmal zu Gast Jan Sperlich, Geschäftsführer von Gravis. Ja, Jan, hallo. Stell dich doch mal ein bisschen mehr vor. Was machst du bei Gravis genau?
Ich bin Geschäftsführer von Gravis. Und Gravis ist Deutschlands größter Apple-fokussierter Retailer. Und ich bin jetzt in dieser Verantwortung seit knapp 5 Jahren.
Du hast auch noch einen Co-Geschäftsführer oder
wie? Richtig, ja. Es gibt, also Gravis wurde vor ungefähr 6 Jahren von der Freenet AG integriert. Und üblich bei uns ist, dass es immer 2 Geschäftsführer gibt für die einzelnen Konzernbereiche. Und mein Co-Geschäftsführer ist der Jochen Orterbach, der sich hauptsächlich um die Finanzen bei uns kümmert.
Und du mehr um die Filialen, ums Online-Geschäft. Was ist da der Aufgabenbereich?
Sprich um alles andere. Und natürlich bin ich für das Ergebnis trotz allem zuständig, natürlich.
Okay. Ja, du hast ja einen bewegten Werdegang hinter dir. Du hast eine Ausbildung beim Konsum in Karl-Marx-Stadt gemacht. Wie lief das damals ab? Was hast du da gelernt?
Spannend, was du ausgegraben hast. Ist richtig. Ich bin in Ostdeutschland geboren, in tatsächlich auch Karl-Marx-Stadt. Wunderbar ist es, dass dann in den Pässen stehen muss, Geburtsort Karl-Marx-Stadt, jetzt Chemnitz. Was sehr schön ist, wenn du ein Formular ausfüllen musst, weil die meisten Formulare gar nicht so viel Platz dafür haben. Ich komme aus einer Familie, die sehr im Einzelhandel verwurzelt ist, sprich im Konsum. Beide Eltern haben das Einzelhandelsgeschäft von der Pike auf gelernt. Und insofern bin ich sozusagen im Einzelhandel und mit dem Einzelhandel groß geworden. Habe in meiner Zeit schon als Schüler quasi meine ganzen Ferien, alles, was es sozusagen an Jobs gab, um nebenbei ein bisschen Geld zu verdienen, hatte immer was mit dem Einzelhandel zu tun. Und die ganze Werteorientierung habe ich damals sozusagen auch schon aus der Familie mitbekommen. Ja? Wo ich dann sage, also der Kunde steht im Zentrum, und der andere Spruch, also Verkaufen fängt dann an, wenn der Kunde Nein sagt, um meinen Vater an der Stelle ein bisschen zu zitieren. Das Ganze ist dann dahin sozusagen weitergegangen, dass dann die Wende kam und ich nach der Wende, in sozusagen heute in der Bundesrepublik, dann an der IHK einen Abschluss als Einzelhandelskaufmann dann noch gemacht habe, weil ich schon so viel praktische Erfahrung im Vorfeld gesammelt hatte. Das habe ich nebenbei zu meinem Studium gemacht. Habe hier in Leipzig studiert, an der Handelshochschule, und bin klassischer Diplomkaufmann. Das ist sozusagen die Ausbildung gewesen.
Vom sozialistischen in den kapitalistischen Konsum sozusagen, könnte man es zusammenfassen. Vielleicht kannst du noch mal trotzdem kurz erzählen, was war denn wichtig, zum Beispiel, wenn man beim Konsum damals in Karl-Marx-Stadt gelernt hat. Was gab es zu lernen dort?
Wir hatten es ja mit einer Mangelwirtschaft zu tun. Ja, es gab ja nie genügend, beziehungsweise es gab immer das genügend, was gerade niemand wollte, beziehungsweise brauchte. Der Konsum, es gab 2 Handelsorganisationen zu seiner Zeit, also die staatliche Handelsorganisation, die HU, und den Konsum, eine genossenschaftliche Handelsorganisation, die sozusagen alles abdecken von Lebensmittel bis in den Industriegüterbereich, Gaststätten, Produktion von Feinkost, alles quasi. Der Konsum hatte durch die genossenschaftliche Orientierung immer ein bisschen das Nachsehen zu der staatlichen Handelsorganisation. Das heißt, dort war deutlich mehr Improvisationsvermögen schon zu der Zeit verlangt. Und auch das habe ich damals schon lernen müssen. Ne? Ich glaube, das ist so ein bisschen die typische Historie, die in Ostdeutsche gerne zitieren. Ne? Wir mussten improvisieren, um Dinge geregelt zu bekommen. Das war sicherlich auch so. Gleichzeitig ging es auch da immer auch schon um Kunden. Ja? Und denen gerecht zu werden in einem System, was nicht alles hat, ist auf eine andere Art und Weise eine Herausforderung. Aber es ist trotzdem eine Vertriebsherausforderung, weil die Zahlen mussten trotzdem stimmen. Und es gab trotzdem KPIs, ja? Also Key Performance Indicator, an denen man Erfolg maß und nicht maß. Und die Ich habe eine Weile, ich kann mich daran erinnern, dass ich eine Weile als Springer gearbeitet habe. Sprich, ich war dann immer dort eingesetzt, wo in dem ganzen Landkreis von heute Chemnitz Mitarbeiter gefehlt haben, und habe früh sozusagen meinen nächsten Arbeitsort erfahren, da wo ein Mitarbeiter ausgefallen ist. Und habe in der Zeit einfach auch sehr, sehr viel gelernt, wie breit Handel ist. Ja, das fängt im Lebensmittelbereich, das ist so das, was jeden von uns immer sehr geläufig ist, weil jeder von uns Lebensmittel kauft. Kann sich immer einfach was drunter vorstellen. Schwierig ist dann schon Kurzwaren, und ganz schwierig ist, wenn man sich Kurzwaren vorstellt, also Knöpfe, Borden, Bordüren und Gardinen, und dann eine Inventur macht und auf dem Ballen von 50 Meter fehlt ein halber. Und man muss den komplett abrollen, um dann festzustellen, es sind 49,5. Also sprich, ich habe dann auch Inventuren gemacht etc. und habe das ganze Einzelhandelshandwerk tatsächlich von der Pike auf gelernt.
Du sprachst ja von KPIs beim Konsum. Was waren das für Key Performance Indicators, Messgrößen?
Klassischerweise waren das bei uns Verkaufszahlen, also Umsatz, genau schon so. Ertrag war eher eine Sache, die, glaube ich, zentral eher gehütet wurde, was der Ertrag dann wirklich ist und wie sich sowas rechnet. Es gab spannende Dinge, dass auf dem Land einzelne Lebensmittelverkaufsstellen zum Beispiel auch Ankauf gemacht haben. Also ich kann mich daran erinnern, dass wir Eier angekauft haben, dafür Geld bezahlt haben und die Eier dann billiger wiederverkauft haben. Also ganz irre Dinge eigentlich, also die jetzt in einem normalen Wirtschaftssystem sich heute überhaupt keiner mehr vorstellen kann. Auch darauf gab es allerdings Ziele. Ja? Also wir mussten eine bestimmte Anzahl von Eiern einkaufen und dann billiger verkaufen. Also es ist skurrilste Dinge. Deshalb sind sie wahrscheinlich bei mir auch noch so prägnant im Kopf verhaftet.
Wie ging es weiter? Du hast ja erst sozusagen im Konsum gearbeitet, dann hier an der Handelshochschule studiert in Leipzig, wie du schon erzählt hattest. Später landestest du dann ja bei Oracle, bei Apple und bei Gravis. Könntest du das noch ein bisschen ausführlicher erzählen, diese Karriereschritte sozusagen?
Nach dem Studium, ich glaube, das war so Anfang, Mitte der 90er Jahre, war die Arbeitsmarktsituation in Deutschland und gerade in Ostdeutschland nicht wirklich die rosigste, Nummer eins. Nummer zwei, für mich war, ich war immer technisch interessiert. Ich habe schon in meinem Studium mit den Macintosh 2FX gearbeitet, mit dem LC damals auch meine Diplomarbeiten geschrieben. Ich hatte den Apple Newton, ja, das war die Zeit, wo der Mosaic-Browser rausgekommen ist, vorher war ich noch im Telnet, im Internet unterwegs. Also ich war schon immer sehr Apple-orientiert, fand das immer eine super spannende Geschichte, fand das tatsächlich die gescheiteste Nutzerschnittstelle, weil sie halt ergebnisorientiert auch damals schon gearbeitet haben. Und als dann mein Studium sozusagen hier in Leipzig vorbei war, habe ich gesagt, gut, wenn du international arbeiten willst, und das wollte ich, brauchst du Englisch. Mit meiner ostdeutschen Karriere hatte ich mindestens sieben Jahre Russisch gelernt. Ein bisschen Englisch, mit beiden konnte ich wenig anfangen, muss man fairerweise sagen. Und bin dann nach Dublin und habe am DIT einen Aufbaustudiengang gemacht, was relativ schnell in einer Situation mündete, dass mir dort das Geld ausgegangen ist. Was dann dazu führte, dass ich sagte, ich muss jobben, und aus dem Job ist am Ende an dieses Austauschsemester sozusagen in Irland sozusagen der nächste Job gewachsen, und ich bin einfach dort geblieben. Ich meine, hier gab es nichts. Und bin dann auch nach 3 Monaten dann zur Oracle gegangen, die dort eine Direct Marketing und Direct Sales Division aufgebaut hat, damals für Österreich, und war für Österreich Teamleader der Direct Marketing und Direct Sales Division. Das hat mir total viel Spaß gemacht. Da kommt wieder dieses ganze Thema Software, Lösungsorientiertheit, Technologie, Web-based Applications etc. zusammen, und bin dann 3 Jahre in Irland geblieben. Von dort bin ich für Oracle nach Wien gewechselt, habe in Wien dann den Bereich öffentliche Verwaltung übernommen, also die ganzen Ministerien und die International Accounts, also es gibt ja mehrere, also der dritte Standort der United Nations ist in Wien. Habe dafür spannende Lösungen entwickelt mit Oracle und hatte tatsächlich eine tolle Zeit. Oracle war seinerzeit ein sehr bekanntes, ich weiß gar nicht, ob das heute noch so ist, ehrlich gesagt, ein sehr bekanntes und sehr erfolgreiches Unternehmen. Ich glaube, es ist es heute auch noch. Und dort kam dann tatsächlich kurz, ich glaube im Jahre 2000, der Anruf von Apple, ob ich nicht zu Apple wechseln will. Und das hat mich damals gefreut. Gleichzeitig alle in meinem Umfeld hat es wahnsinnig verwundert, dass sie Apple ernst nahmen weiterhin, weil Apple seinerzeit eine Firma war, die die meisten eigentlich abgeschrieben hatten. Ja, also Kunden wie, selbst glaube ich, es gab wenige Evangelisten, die gesagt haben, nee, das wird noch was. Ich bin seinerzeit zu Apple, ich habe den Job dann angenommen, bin nach Deutschland, nach München zurückgegangen, obwohl mein Plan nie war, tatsächlich nach Deutschland zurückzukehren. Ja. Aber ich fand dann den Job bei Apple halt so spannend und habe den Bildungsbereich übernommen für Deutschland und für Österreich. Also sprich alles, was K12, also Schule bis Universitäten und Forschungsinstitute betrifft. Das war aber tatsächlich eine Zeit, wo mein Umfeld gesagt hat, wieso kannst du von so einem erfolgreichen Unternehmen wie Oracle zu einer Firma gehen, die es eventuell in ein paar Monaten ja gar nicht mehr gibt.
War da Steve Jobs schon zurückgekehrt zu Apple?
Oder Steve Jobs war schon dabei und hatte im Gepäck den Nachfolger des damaligen Betriebssystems, den er von Next mitgebracht hatte, Next Step, hier das Betriebssystem, was heute jeder bei uns als OS 10 kennt.
Und wie lange bist du bei Apple geblieben und wie dann später bei Gravis gelandet?
Ich hatte dann mehrere Funktionen bei Apple, nach dem Bildungsbereich, auch dem Major Account Bereich und das System Engineering bin dann 2007, 2008, wollten wir uns ich mit meiner Partnerin tatsächlich einen Traum verwirklichen, den wir schon die ganze Zeit hatten und wo wir gesagt haben, wir wollen einmal um die Welt fahren. Und wir haben es damals dann gemacht und haben gesagt, das passt bei uns jetzt tatsächlich am besten in unsere Lebensplanung jetzt rein. Wir wollen Kinder haben, wir wollen auch nicht ewig warten. Lass es uns jetzt machen. Und wir sind damals tatsächlich aufgebrochen und fast 2 Jahre um die Welt gefahren. Und als wir zurückgekommen sind, mit Familie sozusagen, mit Familienerweiterung schon im Gepäck, haben wir noch eine Firma gegründet für Interim und Change Management. Ich war dann noch für andere Firmen tätig, unter anderem für Promisien. Und dort hat mich dann wieder Apple eingeholt. Ja, und das ist so die Gravis-Geschichte. Ich bin auch Gravis sehr verbunden, weil Gravis war der erste Retailer in Deutschland, der dem Endkonsumenten den Mac nahegebracht hat. Also Gravis gibt es seit über 30 Jahren jetzt. Und ein wahnsinnig spannendes, engagiertes Unternehmen, gegründet auch von Apple-Enthusiasten und mit sehr viel Leidenschaft. Und die Freenet hatte dieses Unternehmen gerade erworben und suchte seinerzeit einen Geschäftsführer. Und fand ich, dass das einfach sensationell passt. Und ich bin jetzt seit 5 Jahren, mache jetzt diesen Job und bin nach wie vor mit Leidenschaft dabei. Also ich finde, ein Job funktioniert halt tatsächlich am besten, wenn man ihn leben kann. Also wenn es nicht so eine Trennung zwischen Work und Life gibt, sondern ich finde, dass dieses Work-Life-Balance finde ich eine schwierige Geschichte. Also ich finde tatsächlich, dass es zusammengehört und ich lebe da mit Gravis und mit den Apple-Themen und ich finde, das ist ein sehr spannendes Umfeld und ein tolles Unternehmen, was ich da leiten darf.
Vielleicht erzählst du noch mal ein bisschen zu Gravis, wie viele Filialen habt ihr, wie läuft das Online-Geschäft, wie ist da vielleicht auch das Verhältnis zueinander?
Ja, Gravis ist eines der führenden Omnichannel-Unternehmen in Deutschland, gerade im Konsumelektronikbereich. Wie gesagt, wir sind Apple-fokussiert, also zu uns kommen Kunden tatsächlich in erster Linie wegen Apple und Zubehör und Service und Beratung um dieses Thema. Wir kommen aus dem stationären Bereich. Also man muss sogar sagen, dass Apple ja, also Gravis irgendwann mal als Mail-Order-Haus angefangen hat, dann stark gewachsen ist im stationären Bereich. Und wir haben mittlerweile, aktuell haben wir 41 Stores, haben einen Online-Shop, haben eine B2B-Abteilung, haben Employee-Purchase-Programms, also Mitarbeiterprogramme für größere Unternehmen, die wir fahren, haben einen großen Bereich Technik, der sich vor allen Dingen um Repair- und Service-Themen kümmert. Über 100 unserer Mitarbeiter sind ausgebildete, zertifizierte Apple-Techniker. Und in jedem unserer Stores reparieren wir tatsächlich. Wir versuchen viele Dinge zu testen, zu treiben, auszuprobieren, immer nah am Kunden zu sein. Und Ich glaube, was uns auszeichnet, dass wir wissen, für was wir stehen. Und das ist auch so ein, aus meiner Sicht ein Erfolgskriterium, wenn ich weiß, für was ich stehe, weiß ich auch, was ich nicht tue. Und das hat auch immer was mit Performance und Fokus zu tun. Und macht es auch immer uns einfacher, uns wieder an uns selbst auszurichten.
Ja, für was steht Gravis genau?
Gravis steht für Apple, für Vorauswahl, also alle unsere Produkte, die in unseren Regalen sind, testen wir tatsächlich vorher selbst, also auf Usability, auf ob die Apps stimmen dazu, also wenn es ein App-based Device zum Beispiel ist. Das heißt, in erster Linie, wenn du in den Gravis-Shop kommst, dann findest du kein Produkt, was nicht funktionieren wird. Also es wird auf jeden Fall Spaß machen und es wird das, was es verspricht, erstmal erfüllen. Die Frage ist, ob es das Richtige für dich als Kunde ist. An der Stelle kommen dann unsere Mitarbeiter ins Spiel. Und das ist so der zweite Punkt unserer DNA, das ist die persönliche Beratung. Und da geht es, das fängt beim Interesse am Kunden an. Und zu verstehen, was möchte der Kunde eigentlich tun, was will er erreichen, warum ist er denn eigentlich heute hier? Und dann kann der Mitarbeiter aus dieser Vorauswahl an Produkten, ich sag mal, das Beste dann an der Stelle oder die beste Kombination der Produkte zusammensuchen. Natürlich kann man in unseren Shops die Produkte erleben, man kann sie angreifen, also das sind jetzt nicht vollgepferchte Regale. Und ich glaube, ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist, dass wir auch für Kunden da sind, wenn es ein Problem gibt. Das heißt, ab und an geht auch so ein Produkt tatsächlich mal kaputt, bewusst oder also absichtlich oder unbeabsichtigt, sage ich mal, oder aus einem anderen Fehler. In der Regel sind es Dinge, dass einfach mal was runterfällt oder auf eine andere Art und Weise zerstört wird. Dann können wir helfen und dann können wir Ihnen den Shops helfen. Und dann gibt es Techniker, die sich damit auskennen. Das ist das, was unsere Kunden auch schätzen, dass sie dort wissen, da gibt es tatsächlich jemand, der kennt sich mit diesem Thema aus, der ist kompetent und der wird mir jetzt helfen, dieses Problem zu lösen. Das sind diese vier Punkte. Ja, und das heißt, ich differenziere mich nicht über Preis, ich differenziere mich nicht über eine grenzenlose Anzahl an Produkten im Regal, sondern ich differenziere mich durch diese vier Themen und gleichzeitig möchte ich über alle Kanäle für meine Kunden gleichzeitig da sein. Das ist dieser Punkt, wenn ich sage, ich möchte im Omnichannel ein führendes Unternehmen bleiben, dann heißt das für mich, wir sind prinzipiell auf allen Kanälen, auf allen Schnittstellen mit dem Kunden über alle Themen ansprechbar.
Inwieweit kommen die Leute immer gleich mit konkreter Kaufabsicht in eure Läden oder gibt es auch tatsächlich Leute, die da mal reinbummeln sozusagen? Also es ist ja sicher ein bisschen anders, wenn man Elektronik kaufen will, als wenn man Mode kauft und einfach so durch die Stadt tigert.
Ich glaube, dass viele unserer Kunden tatsächlich gezielt in unsere Shops kommen. Viele unserer Kunden sind Stammkunden, ein anderer Teil unserer Kunden kommt aufgrund von Empfehlungen von zufriedenen Kunden in unsere Stores. Ein Teil, weil er eine Anlaufstelle sucht für Apple und unsicher ist und Beratung wünscht. Das beschreibt, glaube ich, am allerbesten unsere Kunden. Das andere Thema ist, es kommen Kunden in unsere Stores unabhängig davon, wenn es das ganze Thema Repair betrifft. Also sprich, mein iPhone ist kaputt gegangen, mein MacBook funktioniert nicht mehr, wer hilft mir jetzt? Und vor allen Dingen, und dann gibt es so ein bisschen so eine Abstufung, wem vertraue ich, dass er mir auch tatsächlich helfen kann. Und an der Stelle, wenn es um Vertrauen geht, liegen wir deutlich vorn.
Ihr wart ja auch mal bei Shopkick dabei, einer Bonus-App, wo man schon irgendwie für Ladenbesuche Punkte sammeln konnte. Die wurde mittlerweile in Deutschland auch wieder eingestellt. Aber generell dieses Thema Frequenzsteigerung für die Filialen, ist das für euch überhaupt so ein großes Kernthema oder habt ihr jetzt euch so einen Ruf erarbeitet, dass die Leute sowieso gezielt zu euch kommen? Was macht ihr auch im Drive-to-Store-Marketing, wie man es neudeutsch nennt?
Ja klar, machen wir Marketing. Ja, das Thema, was du ganz konkret angesprochen hast, ich glaube, wichtig ist, dass man Frequenz erzeugen, wenn man eine sehr spitze Ausrichtung hat, ist deutlich schwieriger, als wenn ich sehr, sehr breit aufgestellt bin am Markt. Also wenn ich einen Massenmarkt anspreche, der 80% der deutschen Bevölkerung adressiert, dann mache ich Marketing. Ja, da brauche ich Sichtbarkeit und in dem Moment, wo ich sehr spitz unterwegs bin, und das bin ich bei mir, ja, da rede ich über Apple, über das maßgeschneiderte Zubehör, über Service-Themen, über Repair-Themen, und ich differenziere mich eben nicht über den Preis, dann spreche ich nur noch eine bestimmte Zielgruppe an, der es tatsächlich was wert ist, diese Themen tatsächlich im Einzelhandel zu erfahren. Ja? Und wo jemand sagt, ich möchte Beratung, ich möchte eine maßgeschneiderte Lösung, und da bin ich in einem sehr spitzen Bereich unterwegs. Das ist für Marketing eine deutlich größere Herausforderung, und Shopkick an der Stelle war eine Massenmarktlösung. Ja? Und wenn ich dann über Punktesammelsysteme die falschen Kunden in meinen Stores habe, und das ist seinerzeit passiert, dann nehmen diese ja auch Beratungsdienstleistungen in Anspruch, obwohl sie nie kaufen werden. Das ist an sich nicht schlimm. Ja, das ist völlig okay, und wir wollen ja auch ein sympathisches Unternehmen sein, wo wir sagen, ja, jemand hat eine Frage, der darf uns auch fragen, der muss jetzt auch nicht kaufen. Das Problem ist, wenn es tatsächlich dann von uns selber generiert wird, dieser Traffic, das kostet uns Geld. Gleichzeitig werden die Kunden sozusagen, sind es keine wirklichen Kunden, sondern sind es eigentlich nur Punktesammler, und das war in dem Fall so. Und Kunden, die tatsächlich ein Anliegen hatten, wurden eventuell dann nicht bedient, weil dafür dann zu wenig Personal zur Verfügung stand. Das ist uns passiert. Das sind so Lernkurven, die wir auch machen mussten. Ja, also Shopkick hat auch wahrscheinlich andere Dinge versprochen, als was sie dann halten konnten. Wir sind jetzt nicht mehr am Markt. Und wir haben wahrscheinlich auch einige Fehler an dieser Stelle gemacht, dass wir vielleicht zu optimistisch waren, unsere Fähigkeit, dieses Geschäft oder diesen Traffic zu konvertieren in Geschäft betrifft. Wichtig ist, am Ende Frequenz zu erzeugen von den richtigen Kunden. Also von Kunden, die tatsächlich für mich relevante Kunden sind. Und damit ich für diese auch Zeit habe und für diese mit diesen auch tatsächlich ins Gespräch kommen kann. Also ich glaube, dieses ehrliche Interesse am Kunden ist ein ganz entscheidendes Thema. Ich glaube auch, dass Kunden heutzutage deutlich kritischer sind als in der Vergangenheit und deutlich sensibler sind und deutlich weniger Verständnis haben für eine Inkompetenz im Einzelhandel oder für ein nachlässiges Service-Level. Ein Kunde erwartet heute einen perfekten Service, einen vollumfassend kenntnisreichen Verkäufer, Zeit für sich vom Einzelhandel. Er will nicht warten, er ist deutlich resistenter, also resistent ist wahrscheinlich auch das falsche Wort, aber also er ist deutlich ungeduldiger und deutlich intoleranter, was eine Minderperformance betrifft. Das ist völlig in Ordnung. Ja? Und das stellt aber an den Einzelhandel und nicht nur an uns, ich glaube prinzipiell immer größere Herausforderungen. Und die sind eben nicht nur technischer Art. Also ich kann diese Erwartungshaltung des Kunden kann ich ja technisch nicht lösen. Die kann ich ja nur lösen, indem meine Mitarbeiter, jeder einzelne Mitarbeiter, der dann diese Marke repräsentiert, in dem Fall Gravis, in dem Moment, wo er auf den Kunde trifft, unser Versprechen einhält. Das heißt, wenn ich persönliche Beratung vorn anstellen, dann fängt das beim echten Interesse am Kunden an, dann zu schauen, was möchte er wirklich tun, das zu verstehen und entsprechend dann die Produkte zu kennen, entsprechend eine Lösung dafür zu schneidern und anzubieten. Und wenn der Kunde das nicht erfährt, dann hat der Einzelhandel oder gerade wir, dann hätten wir dann an dieser Stelle keine Daseinsberechtigung.
Ihr setzt ja auch auf Mystery Shopping, um sozusagen ja, das Personal auch zu testen, zu schulen. Du hast das auch am Anfang, zumindest in deiner Zeit bei Gravis, selbst gemacht. Heute wirst du wohl überall erkannt, nehme ich an. Aber vielleicht kannst du noch mal ein bisschen erzählen, wie das mit dem Mystery Shopping so läuft. Was bringt euch das?
Ja, das Schöne ist, wenn man noch nicht das bekannte Gesicht ist in dem Unternehmen, dann kriegt man deutlich mehr mit, als wenn man dann als Geschäftsführer tatsächlich das Gesicht erkannt wird, wenn man den Laden betritt. Wir haben einen Anspruch, wo wir sagen, das wollen wir unseren Kunden bieten. Das muss ich aber messen können, um zu schauen, wo muss ich vielleicht mehr schulen, wo muss ich vielleicht anders führen, wo muss ich vielleicht mich anders aufstellen. An der Stelle kommen zwei Dinge zusammen. Das eine ist ein professionelles Mystery Shopping. Das heißt, wir haben das outgesourced an eine Agentur. Diese Agentur hat einen ganz klaren Arbeitsauftrag. Die gehen monatlich in alle unsere Shops. Anonym werden dann nicht erkannt. Ja. Es sind tatsächlich oder spielen an dieser Stelle oder mimen einen interessierten Kunden und bewerten dieses Shopping-Erlebnis, was sie in dieser Situation haben, anhand einer vorgegebenen Skala, anhand der Customer Journey, wie wir sie nennen. Ja, das geht beim Eindruck des Shops los, geht bei der Begrüßung weiter und zur Bedarfsanalyse bis zum Verkaufsabschluss am Ende. Und der Mystery Shopper vergibt dafür anhand von mit uns abgestimmten Kriterien tatsächlich Noten oder Zahlen, Werte. Sind Noten klingt jetzt nach einem Benotungsschema, nee, das sind tatsächlich Werte, also eine Werteskala. Und diese wird monatlich ausgewertet, auch dem Vertrieb transparent gemacht. Wo wir schauen, das funktioniert, an der Stelle haben wir ein bisschen nachgelassen, da müssen wir was tun. Und gerade, ich meine, ich kann messen, aber ich muss natürlich dann auch die Grundlage schaffen, dass die Mitarbeiter und wir erfolgreich sein können. Und da kommt dann dieses Schulungskonzept rein, wo wir sagen, wir haben ein Coaching-Konzept für unsere Store-Manager und natürlich ein Schulungskonzept für unsere Mitarbeiter. Und das beides wird anhand dieses Mystery-Shoppings ständig nachjustiert. Und es ist ein Feedback-Mechanismus für die Organisation, dass wir eine lernende Organisation sind. Deshalb ist es auch ein ganz transparentes Thema, aber Mystery Shopping geht nur Hand in Hand mit Coaching und mit Weiterbildung der Mitarbeiter. Und das haben wir alles in place. Das findet monatlich oder alle 6 Wochen statt jetzt aktuell. Und aber eben sehr regelmäßig. Und ich glaube, das ist eine wichtige Geschichte. Und ich glaube auch, dass es in jedem guten Einzelhandel eigentlich passieren sollte. Ja.
Fürs große Bild des Einzelhandels wüsste ich gerne von dir, wo du aktuell die größten Herausforderungen siehst, sozusagen. Also die gute Beratung, habe ich jetzt schon mehrfach herausgehört, ist sicher immer wieder eine Herausforderung, aber was siehst du noch für Herausforderungen?
Die technische Entwicklung, die wir auf der einen Seite sehen, die sich weiter beschleunigt, stellt Herausforderungen an die Backend-Systeme, also an unsere komplette IT-Infrastruktur. Wie wird das System steuern? Ne? Also dieses ganze Retail-Geschäft. Das heißt, da müssen wir ständig am Ball bleiben. Wir sind weg von sehr, sehr großen Projekten hin zu kleinen, kurzen Sprints, nennen wir das, IT-Projekten, um auch entsprechend immer schnell umsteuern zu können. Weil, ich meine, was ist das Nächste? Ne? Wir reden jetzt gerade über Voice Commerce. Natürlich arbeiten wir an diesem Thema. Ich glaube, dass man sich rechtzeitig mit diesen Dingen beschäftigen muss. Man muss sie rechtzeitig testen. Wichtig sind AB-Tests im Online-Bereich. Ich meine, das ist Handwerkszeug. Ja. Ich glaube, man muss sehr, sehr viel IT-technisch treiben. Man muss Dinge ausprobieren. Man muss auch den Mut haben, siehe Shopkick, ne, Dinge auch einzustellen, wenn man merkt, das ist jetzt irgendwie dann doch eine Sackgasse gewesen. Das hat auch was mit Fehlerkultur zu tun. Also dieser Mut, Dinge einzustellen, befördert auch Innovation. Weil dann habe ich auch Mut, neue Dinge anzugehen. Weil ich verpflichte mich nicht für ewig, aber ich kann Dinge austesten. Das heißt, ich brauche eine relativ schnelle und agile Organisation auf dieser Seite. Das Zweite ist aber, dass wir hatten vorhin das Thema Omnichannel. Ne? Wenn ich der Kunde, der situationsbedingt auf verschiedenen Kanälen mit mir interagiert. Also das Thema Click und Collect ist ja eins. Nicht jeder macht permanent Click und Collect, aber situationsbedingt. Aber manchmal sagt er auch, ich habe überhaupt keine Zeit, eine Stadt zu kaufen, ich will nur online, aber ich möchte CMD, weil ich brauche das sofort. Oder ich brauche es nicht sofort, ich spare mir diese CMD Delivery-Gebühr, die ja doch ein bisschen was kostet, wenn der Kurier dann kommt. Weil es langt auch, wenn das in 2-3 Tagen da ist. Dann bin ich immer derselbe Kunde von Gravis an der Stelle, aber ich interagiere ständig auf verschiedene Arten und Weisen. Wenn ich dann von manchen Kollegen dann höre, dass sie bestimmte Dinge über bestimmte Kanäle nur noch aussteuern, dann halte ich das persönlich für einen Fehler, weil ich sage, ich steuere das über das Unternehmen aus und für mich ist eher die Ausnahme, dass ich bestimmte Dinge nur in einem Kanal spiele. Das stellt aber Anforderungen an meine Organisation im Inneren. Das Leute, die sich heute oder Mitarbeiter, die sich heute zugehörig zu einem Kanal, traditionell, ich bin Shop-Vertriebsmitarbeiter oder ich bin Online-Vertriebsmitarbeiter oder ich bin Online-Marketing-Vertriebsmitarbeiterin, natürlich auch, ne? dass das nicht mehr so funktioniert. Dass es immer um den gemeinsamen Erfolg geht, weil der Kunde das ja auch nicht mehr differenziert. Also wir sehen, dass heute 75% unserer Kunden kommen über unsere Webseite zu uns. 25% unserer Kunden, über 25% machen Click und Collect. Ein sehr geringer Teil macht CMD Delivery. Aber ich meine, wenn ich heute nicht mehr aus dem Büro rauskomme, aber mein Netzteil ist, warum auch immer, nicht in meiner Aktentasche gewesen und meine Batterie hat noch 20% oder 30%, dann ist eben der Delivery mit 3 Stunden hier in der Stadt, wo wir uns gerade befinden, eine sehr praktische Geschichte. Ja? Dann ist mir das an der Stelle wahrscheinlich auch 10 Euro wert. Aber da bin ich immer über diese über kanalübergreifendes Handeln bei mir im Unternehmen und gleichzeitig die Anforderungen an meine Mitarbeiter, dass sie eben auch kanalübergreifend denken und nicht in mein und dein und nicht in Silos. Das kann ich organisatorisch stützen, indem ich meine Organisation so verbinde, dass es übergeordnet, wir haben Retail klassischerweise jetzt praktisch verbunden mit Online-Marketing und Marketing. Ja? Also dass es da natürlich eine einheitliche Führungsverantwortung gibt, aber gleichzeitig, dass es auch ein klassisches Verständnis gibt und dass ich auch Projekte, die ich fahre, innerhalb der Organisation kanalübergreifend mache oder vielleicht einmal ein Projekt auf dieser Seite der Organisation und das nächste Mal mit demselben Mitarbeiter ein Projekt, der in einem ganz anderen Teil der Organisation arbeitet. Und als Führung, und das ist das, was als Führungskraft natürlich dann reinkommt, als Führungskraft und von meinen Führungskraftmitarbeitern oder Führungsmitarbeitern verlange, dass sie insistieren, dass da auch niemand sich ein eigenes Königreich baut, sondern dass wir alle zusammen für den Erfolg dieses Unternehmens arbeiten. Und das ist eine Sache, wo man ständig aufpassen muss, ja, wo man ständig nachhalten muss, wo ich auch niemanden weglassen darf, weil alle natürlich versuchen, in Kästchen zu denken und wieder in die Komfortzone zurückzukommen. Das ist durchaus eine Anstrengung. Gleichzeitig, wenn es mir gelingt, habe ich eine sehr, sehr schnelle, sehr, sehr agile Organisation.
Jan, lass uns langsam zum Schluss kommen. Eine Abschlussfrage zur Zukunft des Handels. Wie werden wir in 5 bis 10 Jahren einkaufen?
Mit 10 Jahren, das ist für mich ein Horizont, wo ich mir schwierig tue, das tatsächlich zu beurteilen. Ich meine, hätten wir vor 10 Jahren gesagt, wie wichtig Mobile Shopping ist, hätten wir wahrscheinlich gedacht, überhaupt nicht wichtig.
Ja? iPhone ist ja auch erst 11 Jahre alt sozusagen. Ja.
Genau, das ist der Ansatzpunkt. Also es kann sich in 10 Jahren so viel tun, dass ich das für einen sehr, sehr weiten Horizont halte. Für 5 Jahre, ich glaube tatsächlich, dass Voice eine größere Rolle spielen wird und sich viel tiefer verwurzeln wird in unseren Verhaltensweisen als Kunden, dass wir da an Schnittstellen arbeiten. Ne? Ich denke dann an Service-Schnittstellen. Ne? Wenn ich sagen will, wann ist denn mein Gerät fertig, was da im Repair ist, früher habe ich angerufen. Jetzt habe ich wahrscheinlich eine Statuspage, wo ich drauf schaue. Die muss ich aber auch erst aufrufen. Aber wenn ich natürlich einfach mal einen Raum rufen kann und es mir sagt, du noch 2 Tage oder noch einen Tag oder morgen 16 Uhr kannst du vorbeikommen, dann sind das tatsächlich einfach sinnvolle Geschichten. Und diese Dinge verändern sich aber mit unseren Verhaltensweisen, wie wir uns an solche Schnittstellen gewöhnen. Und das ist eine menschliche Dimension. Ne? Also wie nehmen wir die technischen Möglichkeiten, die es gibt, tatsächlich an in unserem täglichen Handeln? Und das wird auch entscheidend sein für Schnittstellen im Einzelhandel. Ich glaube, dass das den stationären Handel, dass er dann gut funktionieren wird, wenn er super kompetent ist und echtes und ehrliches Interesse am Kunden zeigt. Ich glaube, dass es für ein schablonenhaftes Verhalten immer weniger Raum geben wird. Ich glaube, dass das Thema Service, Hilfe, auch eine persönliche Komponente, eine sehr starke persönliche Komponente enthält, weil es sehr viel mit Vertrauen zu tun hat, dass diese Dinge für den stationären Handel immer wichtiger werden. Gleichzeitig, ich glaube, diese Verknüpfung dieser Omnichannel-Landschaft zu sagen, ich bin eigentlich überall für meinen Kunden da, ohne das wird es nicht mehr gehen. Ne? Ich habe im letzten Jahr dann irgendwann mal gesagt, ich kann die verschiedenen Omnichannel-Veranstaltungen nur noch schwer ertragen, weil ich sage, für mich ist Handel heute Omnichannel. Also ich halte es für dieses abgehobene Thema ja Omnichannel, sondern na, Handel ist Omnichannel und wenn du heute kein Omnichannel machst, dann bist du heute kein Händler. So ist es halt. Also das einfach anzunehmen und zu tun und gleichzeitig diese Persönlichkeiten, dieses ehrliche Interesse am Kunden rüberzubringen, dann wird Handel weiter funktionieren. Also bin ich mir sicher. Ne? 10 Jahre, können wir uns gerne nochmal treffen.
Okay, super. Vielen Dank, Jan Sperlich, CEO von Gravis, für diesen spannenden Interview-Podcast von Location Insider. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch die nächste Ausgabe hören oder uns auf Facebook, Twitter, LinkedIn folgen oder unseren Newsletter abonnieren. Sie finden uns auf locationinsider.de. Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank an Jan Sperlich.
Sehr gerne.